sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
You gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Dieses Mal bestellt und geliefert, Führung mit Sprechen. Klar, das ist so ein bisschen Olaf Scholz angelehnt und zu dem werden wir später in dieser Show auch noch kommen. Aber erstmal willkommen, Klaus.
Hallo, Andreas.
Wir wollen über Führung sprechen hier. Mir geht da wahnsinnig viel durch den Kopf, wie Führung vom Althergebrachten ein bisschen weg muss und in eine Moderne überführt werden sollte im Sprechen. Aber fangen wir erstmal an. Was hast du mit deiner Doppelkarriere sozusagen, sowohl als Rechtsanwalt wie auch als Rhetorikcoach, mit Führung für Erlebnisse, gerade vielleicht ganz aktuell?
Ja, das ist Wahnsinn, was da passiert. Lass mich so anfangen. Wenn du ins Netz gehst, siehst du unfassbar viele Experten, echte und weniger echte, die dir erklären, was es mit Führung so auf sich hat. Sie werden ja gerade Tipps und Hacks verbreitet ohne Ende. Ich wundere mich manchmal. Da sind gute Sachen dabei, aber auch wieder schlechtere. Und was haben wir für eine Situation? Wir haben Gen Z, ja, die schon sehr pauschal abgekanzelt werden, was ein totaler Fehler ist. Wir haben, wie ich gerne sage, die Silberrücken, ja, die so nach und nach langsam.
Du sprichst von dir und mir.
Das würde ich nie tun. Entschuldigung. Wie kommst du auf das schmale Brett?
Ach so, du sprichst nur von mir.
Würde ich nie tun. Dann stöpselst du mich hier aus und dann war's das. Das können wir nicht machen. Nein, aber alleine diese ganze Geschichte mit den Babyboomern. Guck mal, bis 2036 gehen 19,5 Millionen aus dem Arbeitsmarkt und es rücken nur 12,5 nach. So, jetzt schau mal, was du da für eine Lücke hast. Das heißt doch übersetzt, der Kampf um gute Leute, branchenbezogen, wird noch heftiger werden. Und da bist du bei Führung. Und da ich viel Arbeitsrecht mache als Fachanwalt, bin ich viel in Unternehmen. Natürlich auch viel vor dem Arbeitsgericht. Und das hat immer was auch mit Führung zu tun. Und du denkst immer, warum landen wir vor Gericht? Warum habt ihr denn nicht vorher mal? Es gibt immer Fälle, die müssen vor Gericht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du siehst immer, da funktioniert was nicht in der Kommunikation, in Klammern, in der Führung. Und da bin ich tagtäglich dran, mich auszutauschen. Der Spruch gilt immer noch, die meisten verlassen Unternehmen wegen der direkten Führungskraft. Du hast diese unsägliche Geschichte, du kannst heute fast nur Karriere machen, indem du auch Personalverantwortung übernimmst. Warum ist das denn gleichgeschaltet? Wenn du top in deinem Job bist und die Karriereleiter hochgehst, warum musst du in Führung gehen, wenn du das gar nicht willst oder kannst? Das ist aber gleichgeschaltet. Das ist ein riesiger Fehler in meinen Augen. Weil dann musst du das, wenn du eigentlich ein Fachmann, eine Fachfrau in deinem Metier bist, musst du aber noch führen, weil das dazugehört, dann ist dir das lästig und das blockiert dich. Das ist ja gar nicht verwerflich. Aber wenn du das sagst, sabotierst du dich selber vielleicht. Also all diese Dinge kommen da zusammen. Die Generationen, die Sichtweisen, althergebrachte Führungsstile, dann diese Geschichten mit, nein, wir haben hier gar keine Hierarchien mehr, all so ein Kram. Und da müssen wir mal diskutieren, was da wirklich los ist. Ein Satz noch dazu, ganz wichtig für mich. Manchmal kommt mir viel zu kurz, dass es bei Führung erst einmal um Menschen geht.
Ganz genau, so ist es. Und kurzer historischer Exkurs vielleicht dazu. Und das bindet sich mit dem Eindruck, den ich gegenwärtig habe, dass wir in Sachen Führung ganz schön im Nebel stochern. Und für mich hängt das damit zusammen, dass wir aus einer Zeit kommen, wo es keine Differenzierung gab zwischen einer angemaßten Führung und einer natürlichen Führung. Angemaßte Autorität, natürliche Autorität. Es gab nur die angemaßte Autorität. Das Familienunternehmen ist von einer Generation auf die andere gegangen. Und natürlich, der Sohn, die Tochter, war die neue Chefin, der neue Chef. Natürlich ist der Sohn des Königs König geworden. Hat mit Qualifikationen überhaupt nichts zu tun gehabt. Natürlich ist in einer Familie, die es sich leisten konnte, ihre Kinder in eine höhere Bildung in nicht seltenen Fällen zu pushen, obwohl da so der Bodensatz der Intellektualität vielleicht gar nicht so gegeben war, dennoch endeten diese Menschen in der angemaßten Autorität in der Führung, in der Führungsetage eines Unternehmens, in einem Board, in einer C-Level-Position. So, Das ist das, wo wir herkommen. Und das, wo wir hingehen, hat, hoffe ich sehr, vielleicht dann etwas mit einer natürlichen Autorität, mit einer natürlichen Führung zu tun, dass Mensch und Amt sehr kongruent sind, sehr zusammenpassen einfach. Und das wird ja in, du hast diese vielen Seminare und die vielen Quacksalber, die im Netz unterwegs sind, genannt, auf die eine oder andere Weise Resilienz, flache Hierarchien, you name it. Also es gibt 100.000 Sachen, die wir da nennen könnten, die einfach als Werkzeugkasten da verkauft werden. Aber ich glaube, dass das psychologisch weit, weit tiefer gehen muss, als ein Seminar mir vermitteln kann, oder?
Natürlich kannst du das nicht mit einem Seminar hinbekommen. Aber natürlich ist es wichtig, auch Werkzeuge wirklich präsent zu haben. Und ich mag die Herangehensweise, dass man erstmal anfängt zu klären, wie führe ich mich selber? Also die Selbstführung. Damit muss klar sein, wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich? Was sind meine Ziele? Wie spreche ich? Wie kommuniziere ich mit Menschen? Was für eine Wirkung habe ich im Sinne eines Unternehmens dann natürlich? Bitte, den Rahmen müssen wir ja ziehen, das ist ja klar. Und dann kann ich nach außen gehen und sagen, so, wie gehe ich mit meinem Team um, mit den Menschen, die ich führen darf? Und dann geht das los. Aber dann müssen wir natürlich auch da, wie sonst in der Kommunikation, wie wir das so oft machen, einfach über diese Haltung sprechen. Um was geht es denn da
100%.
Tatsächlich? 100%. Ja. Und wie gehe ich da voran? Und eines ist mir da ganz wichtig. Ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass jemand, der führt, einfach erstmal Vorbild ist. Und da geht es eben schon los. Wenn ich jetzt, wie ich es eben ein bisschen grob skizziert habe, ich will Karriere machen und muss eben führen, habe ich ja trotzdem meine Karriere jetzt im Blick. Das ist nicht, bitte, überhaupt nicht verwerflich, wenn das mein Plan ist. Aber jetzt muss ich auch noch führen und will das gar nicht. Aber das ist eben so, wie, ja, weil es gehört sich so. Das blockiert mich. Meinst du, ich bin dann wirklich eine tolle Führungskraft, wenn ich das Gefühl habe, ich verplempere meine Ressourcen, weil ich diese Menschen führen und die sind auch noch so bockig. Ja, warum sind die bockig, weil ich schlecht führe, ja? Und das ist doch alles Mist und ich komme jetzt nicht weiter und die nächste Gehaltserhöhung, ich überspitze. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und dann kann das überhaupt nicht funktionieren. Und jetzt überleg dir mal, du bist einfach Vorbild und sagst, pass auf Leute, das mache ich hier, das ist das Unternehmen, wir stehen als Unternehmen dafür, das kann ich absolut mittragen, weil das ist auch meine DNA, das ist der Idealfall, bitte. Und das habe ich vor und ich brauche euch als Team und ich gehe voran und du bist nicht der Erste, der sofort Feierabend hat und du bist nicht der, der alles delegiert, ja, du musst delegieren, aber nicht alles und du bist der, der immer unterstützt. Ich habe mal einen Gedanken aufgeschnappt irgendwo und den finde ich großartig. Als Führungskraft gibst du alles, was du hast, auch dafür, andere erfolgreich zu machen. Wenn du aber Ego-Shooter bist, würdest du auf die Idee nicht kommen. Aber wenn du dafür sorgst, dass dein Team sich toll entwickelt, dass die Schritte machen, dass du denen aufzeigst, wie sie sich entwickeln können, im Job, aber dadurch auch persönlich, dann kriegst du eine tolle Verbindung zu den Menschen her. Und dann folgen die dir auch. Und wenn du dich umdrehst, sind die hinter dir. Und wenn du dich umdrehst und da ist keiner, wie war der Satz? Dann machst du nur einen Spaziergang und bist keine Führungsperson.
Ganz genau. Und ich habe das persönlich etliche Male erlebt, dass die Führung sozusagen Scheindialoge aufgesetzt hat. Man hat Arbeitskreise gebildet für irgendwas in meinem Bereich, in einem größeren Unternehmensverbund, kann man so sagen, und hat dann Arbeitskreise gebildet, ein Brainstorming, dann noch ein Brainstorming, dann ist diese Gruppe anders oder neu besetzt worden und so weiter. Ende vom Lied stellt sich raus, dass dann eine Führungsebene von vornherein eine Intention gehabt hat und eben nicht ergebnisoffen war, sondern bestimmte Ziele dann implementieren wollte und sich zu Tode argumentiert hat, damit, da wollen wir hin, da wollt ihr nicht mal darüber nachdenken. Also so wirklich Scheininklusion betrieben hat. Und ich habe den Eindruck, dass echtes Zuhören anders geht. Und wir haben das in mehreren Episoden ja auch schon thematisiert, dass Zuhören eine Führungsgabe schlechthin ist. Aber ich muss noch mal eine Unterstreichung und Ausrufungszeichen machen. Gemeintes Zuhören, also ernstes Zuhören. Und nicht zuhören und ich habe eine Excel-Tabelle im Hinterkopf und da will ich hin, diese Zahlen will ich erreichen und so weiter. Und auf dem Weg muss Folgendes passieren.
Ja, und was steckt dahinter? Du musst dir die Zeit nehmen.
Ja.
Und die haben ja viele gar nicht mehr oder es wird suggeriert, wir hätten die nicht, weil wir so getaktet sind. Und da ist schon so ein Teufelskreislauf entstanden. du brauchst Zeit, um die Leute mitzunehmen und diesen Kontakt zu haben, also eine Verbindung. Du wirst nicht richtig führen können, wenn du keine Verbindung hast. Und deshalb ist das natürlich, je größer so ein Unternehmen wird, umso schwieriger wird das, ne? Dann hast du vielleicht verschiedene Ebenen drin, wo du neue, andere Führungsleute hast. Und das wird dann natürlich schon schwierig nach und nach. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber am Schluss geht es immer wieder um dasselbe. Wie bekommst du die Leute mitgenommen? Und ganz ehrlich, wenn die Leute sagen, da ist jemand, eine Person, die ist Vorbild, der vertrauen wir und die tut das, was sie sagt. So, da können wir mitziehen. Das ist wie im Sport. Ja, wenn du einen Trainer hast, der das vermittelt oder einen Spielführer, dann kommt im besten Fall die Mannschaft mit. Das ist einfach so. Und wenn das nicht funktioniert, dann fängt das an zu erodieren. Da und da und da. Und dann fragst du dich, warum der Unternehmenserfolg nicht mehr passt. Und das sind ja gerade komische Zeiten. Ja, wir haben Branchen, die gehen in die Knie und andere gehen durch die Decke. Ja, weil sie natürlich andere Produkte, andere Dienstleistungen haben, logischerweise. Wir sprachen neulich ja mal über die Autoindustrie.
Was da so wie los schwierig ist. Das ist, ja.
Und dann geht das so, und dann geht das los. Und wenn du jetzt da tolle Führungsmenschen hast, kommst du ja auch mal durch eine schwierigere Zeit durch. Aber was steckt am Schluss dahinter? Das frage ich mich immer wieder. Und da habe ich ja so eine kleine Lieblingsgeschichte. Als ich mit meiner großen Tochter Paula unterwegs war und sie fing gerade an bei einem Arbeitgeber und dann fragte ich sie, was ist das Wichtigste, was ein Arbeitgeber dir geben muss? Und sie sagte ja direkt Respekt.
Mhm.
Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Natürlich kam nachher irgendwann auch die Gehaltssituation und was weiß ich. Das ist ja auch völlig in Ordnung, bitte, ja. Aber sie sagte direkt Respekt. Und habe ich gefragt, was meinst du? Und sie sagte, ich möchte, dass ich ernst genommen werde, dass mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte mich sieht mit allem, was ich kann, was ich vielleicht auch nicht kann, Stärken, Schwächen, an was ich für Entwicklungsmöglichkeiten habe. Und die Antwort gefällt mir nicht nur, weil sie von Paula kommt, sondern weil ich sie per se gut finde. Die Antwort gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und das ist der Ausdruck von dem, was wir gerade gesagt haben.
Absolut. Und für mich wäre die spannende Frage, wie komme ich denn als jemand, der in diesem C-Level ist, der Verantwortung trägt, dahin, wenn ich eine Belegschaft habe, die vielleicht nicht ganz klein ist, ja, diesen Respekt wirklich aufzubringen gegenüber jeder und jedem, denn das ist ja keine ganz einfache Reise und das kann ja auch emotional belastend für mich dann als Führungskraft sein.
Ja, natürlich. Das musst du schon wissen. Also Führung ist ja nicht nur Wellness, ganz im Gegenteil. Die Menschen sind schon irgendwie sehr komplex geworden. Vielleicht waren sie schon immer nur und wir haben es nicht gemerkt, aber jetzt ist es auf jeden Fall so. Und dann denkst du, wie kriegst du die alle mit? Und ich bin der festen Meinung, es muss eine Kultur da sein, die Tür ist immer auf. Wenn jemand was hat, kann er mit dir reden. Bei mir ist das immer hier so, ich meine, ich habe ein kleines Team, aber meine Mitarbeiterinnen wissen ganz genau, wenn was ist. Ich frage natürlich auch aktiv. Manchmal, nee, ich möchte nicht sprechen, aber manchmal geht hier die Tür auf, hast du eine Sekunde, sage ich auch zwei, dann geht die Tür zu, dann weiß ich, jetzt ist ein Gespräch, was wichtig ist. Und dann muss ich zusehen, dass ich mich fokussiere. Ich kenne die Probleme ja genau. Du bist gerade mitten in einem Thema. Ich diktiere gerade einen Schriftsatz oder was weiß ich. Oder man denkt mal nach. Aha. Aber da musst du den Fokus finden. Und wenn ich merke, ich kriege es nicht hin, dann sage ich, du, das passt gerade nicht. Lass uns das in Ruhe machen, damit ich im Fokus bin. Und das Signal alleine ist ja schon okay. Das reicht ja. Das ist mir zu wichtig, als dass ich das so nebenher mache. Das Signal ist ja schon Respekt. Ja, ist
absolut.
Ja. Das ist es ja. Aber dieser Zeitaufwand ist natürlich viel größer, aber alternativlos, wie ich denke. Weil da signalisierst du, du bist mir wichtig. Und eine Komponente ist mir aber wirklich sehr, sehr wichtig. In vielen Unternehmen wird das vergessen. Wir haben als Basis, Achtung, jetzt kommt der Jurist, einen Arbeitsvertrag.
Da stehen Sachen drin.
Unromantisch. Ja, da stehen Sachen drin. Und ich sage es mal ganz unromantisch, Leistung gegen Entgelt.
Mhm. Klar.
Das kommt mir manchmal in der ganzen Betrachtung etwas zu kurz, weil das ist die Basis und darum baust du alles andere. Und es gibt ja diesen tollen Vergleich, es gibt nicht nur den juristischen Arbeitsvertrag, es gibt auch den emotionalen. Und Führung spielt unter anderem im Arbeitsverhältnis sehr auf der emotionalen Schiene. Aber auch der Arbeitsvertrag, ich meine, du kannst dir vorstellen, was ich in meinem Leben für Arbeitsverträge gesehen habe, wo ich sagte, hätte man mir das Ding vorgelegt, da hätte ich gesagt, Entschuldigung, wollen Sie mich beleidigen? Und ich rede nicht über das Geld, ja, ich rede über alles Mögliche, was da so drin steht, ja. Es gibt ja heute immer noch diese Klauseln, ja, mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten, das ist völlig unzulässig, ja, aber völlig unzulässig findest du aber dauernd, ja. Solche Sachen. Und das dürfen wir auch mal wieder betonen, dass da mal ein Arbeitsvertrag war oder ist und dass beide performen müssen. Und dann kann man das da drum bauen, was gibt's denn noch? Wir müssen jetzt nicht den Obstkorb bemühen und das Jobrad, aber was passiert dann damit? Und da muss man, glaube ich, manchmal auch noch mal drauf verweisen, dass da mal was war, oder?
Unbedingt bin ich komplett auf deiner Seite. Also es ist nicht Ringelpiez mit anfassen. Es ist eine Grundlage, eine Verabredung, die man getroffen hat, die eben in Worte gefasst ist in einem Ding, das Arbeitsvertrag heißt. Vollkommen klar.
Ja.
Ich habe nochmal eine Frage, die nochmal damit mit dem Respekt zu tun hat, Klaus. Weil mir ist in meiner Karriere an Stellen, wo ich Teamverantwortung hatte, mehrfach untergekommen, dass eine Situation entstanden ist, wo mein Gegenüber, also meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter, nicht wirklich mitgehen wollten. Also ich habe regelmäßig, und ich meine, wer diesen Podcast verfolgt, wird das schon ein bisschen geahnt haben, dass ich so ein Kreativling bin irgendwie. Und ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eingeladen, seid kreativ, spinnt mal ein bisschen rum, lasst uns mal einen neuen Weg gehen, um mehr Wertschöpfung, mehr Aufmerksamkeit, was auch immer zu erreichen. Und ich habe auf der gegenüberliegenden Seite hier und da erlebt, wo es da eine Verweigerung gab. Mit anderen Worten, wo die Menschen so sehr an angemaßte Autorität, angemaßte Führung gewöhnt waren, dass ich dann Antworten bekommen habe wie, ja Mensch, das, was du da sagst, da gibt's ja gar keinen Prozess zu. Also es gibt ja überhaupt keine in Stein gemeißelten Regeln für das, was du da sagst. Und meine Antwort war, ja, natürlich gibt es die nicht. Ich will ja neue Wege betreten. So, ne? Also mit anderen Worten, wenn du in einer Führungsposition bist und dann hast du eine Belegschaft oder hast du Mitarbeitende, die dann plötzlich sagen, Mensch, wir haben da gar keinen Bock drauf. Wir wollen im Prinzip unser 9-to-5 abfeiern, abfeuern und dann nach Hause gehen. Ja, haben wir rhetorisch irgendwelche Tricks, wie wir die Leute dann doch verführen, überreden, überzeugen können davon, dass es vielleicht doch ganz gut ist, mal was Neues zu machen, verdammt nochmal.
Ich möchte eins vorne dran gehen, weil man müsste ja erstmal überprüfen, was sind die Qualitäten dieses Mitarbeiters, der aber gerne seinen Stil durchziehen will. Also nimm mal an, du hast jemand, der jetzt wirklich sehr, sehr strukturiert ist und der zum Beispiel, ich nehme einfach mal das Beispiel, der macht die ganze Buchhaltung, ganz strukturiert. Wenn du da sehr kreativ bist, ist das eher nicht so gut in Richtung Finanzamt.
Ja,
ich sag nur, also sehr strukturiert ist, seinen Job macht.
Hast du so eine Person, ich bräuchte da jemand, weil ich bin unstrukturiert genug, dass ich sage, ich bräuchte so einen organisierten Menschen irgendwie.
Siehst du, das ist genau der Punkt, der mir über Jahre erst klar geworden ist. Dass ich nur so agieren kann, wie ich agiere, weil meine Mitarbeiter alle komplett strukturiert sind.
Okay, verstehe.
Das heißt, die haben die Struktur komplett im Griff und ich kriege immer nur gesagt, Klaus, jetzt hast du den Termin, jetzt bist du da, hier ist dein Kalender, du musst dahin. Und manchmal sagen die so mit so einem Augenzwinkern, geh raus spielen, wir haben den Laden im Griff. Aber das ist so eine tolle Aufteilung. Und da will ich hin, wo ich eingeleitet habe, was sind die Stärken der Person in einem Team? Und du hast ja so unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Wenn du diesen Menschen aber wirklich brauchst für deinen Unternehmenserfolg, und darüber reden wir gerade.
Ja, ja, ja.
Am Schluss muss ja irgendwie das Unternehmen erfolgreich sein, dann haben wir Spaß. Weil wenn wir alle da nur sagen, hey, wir sind alles Freunde und es ist alles toll, aber die Zahlen sind im Keller, dann haben wir auch nichts gekonnt. Das heißt, wenn ich diejenige einsetzen kann und die bringt absolute Leistung in ihrem Bereich, aber möchte mit dem ganzen kreativen Prozess nichts zu tun haben, weil das andere strukturiert abgearbeitet werden muss und sie macht das oder er macht das, dann nutzt diese Stärken und versucht den Menschen nicht umzudrehen. Man muss nur meiner Meinung nach dafür sorgen, dass klar ist, dass wir dem Unternehmen trotzdem diesen Geist von mal anders denken, anders schauen, Perspektive wechseln haben und auch kreativ sind. Und wenn dann nichts zu beigetragen wird, aber die Leistung in dem Bereich top ist, dann würde ich diesen Menschen lassen.
Ja.
Ausnahme, wenn der anfängt, das andere zu torpedieren, weil es ihm zu stressig ist und miese Stimmung verbreitet, die anderen vielleicht mit mieser Stimmung ansteckt, dann haben wir ein Thema, um nicht zu sagen, dann haben wir ein arbeitsrechtliches Thema.
Genau, das passiert natürlich in schnöder Regelmäßigkeit leider, ne?
Ja.
Ganz klar.
Ja,
ne?
Ja.
Weil dieses strukturiert sein, diese Message ist angekommen, habe ich sehr, sehr gut verstanden. Und natürlich hat das auch wiederum mit Zuhören und Erkennen des Gegenübers menschlich im Arbeitsprozess zu tun. Und das ist natürlich, da sind wir wieder bei der Kommunikation, vollkommen klar. Aber dieser Fall B, den du gerade schilderst, der geht halt leider häufig Hand in Hand mit solchen Prozessen, einfach deshalb, weil diese Person auf der anderen Seite halt nostalgisch ist, eigentlich an dieser alten Welt unbedingt festhalten muss. Und du hast das vorhin genannt, wir sind in multiplen Transformationsprozessen, technisch, Umwelt, die Geopolitik spielt verrückt. Also wir haben Anforderungen ohne Ende, die man vielleicht vor 20 Jahren nicht gehabt hat. Und die allermeisten Unternehmen müssen sich halt fundamental anders aufstellen. Das heißt, diese Kreativität, dieser Spin ist halt sehr, sehr gefragt im Moment, ne? Und in der Tat, jemand, der dann festhält an alten Zöpfen, kann dann zur Gefahr werden für ein Unternehmen.
Ja, du hast oft die Situation, dass du jemand hast, der wirklich ganz, ganz toll performt, aber eigentlich kein Teamplayer ist, weil er nicht so kommunikativ ist, weil er sehr introvertiert ist, vielleicht auch unsicher ist, ich weiß es nicht. Aber wenn der liefert, zwing ihn nicht dazu, so ein Party-Animal zu werden, sondern sieh zu, dass du seine Stärken förderst. Das ist unternehmerisch auch richtig und das ist auch Führung, solange das nicht irgendwie in die falsche Richtung kippt, wie wir es eben gesagt haben. Aber was steckt dahinter? Du sagtest gerade, Transformation, wir reden über Veränderung. Und Veränderung stresst die meisten Menschen. Mhm. So, und jetzt kommst du rein, wie du dein Beispiel gesagt hast, und sagst, lass mal anders denken, lass mal kreativ sein. Das heißt, anders als bisher. Und dann gehen bei vielen die Sirenen an, oh Gott, der will was anderes. Ich habe mich gerade hier schön eingerichtet und die, jetzt Achtung, ich übertreibe, und die 10 Jahre bis zur Rente schaffe. Lass mich ja, in Ruhe.
Natürlich.
Komm mir nicht mit was Neues. Und das erlebst du doch gerade überall.
Ja.
Wie du sagtest, Transformation, Veränderung, nichts ist mehr wie es war, schon längst. Und jetzt nehmen wir noch das Beispiel KI. Mhm. Ja. Was für Chancen, was für Potenziale, aber was wird meistens bedient bei KI? Ängste werden geschürt. Arbeitsplätze fallen weg, das fällt weg, das fällt weg. Also Ängste und Veränderung. Das ist ein Cocktail, der ist gefährlich für Menschen, die da nicht so flexibel sind. Und da haben wir viele, und das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist nur eine Feststellung. Das hat was mit deiner Struktur als Person, als Mensch zu tun. Da, und das ist der Punkt, wo du als Führungspersönlichkeit wirklich gefordert bist. Und das zu erkennen heißt, du musst den anderen wirklich sehen, also mit Respekt begegnen und dann sehen, wen habe ich da und was habe ich für ein Team und wen kann ich wie einsetzen. Und ich bin da ganz klar, ich muss diese Schritte bitte gehen und das verstehen, warum jemand so ist und ob ich ihn so einsetzen kann im Sinne des Unternehmenserfolges. Wenn aber einer anfängt, alles zu vergiften, also diese faule Apfelnummer, ja, und die anderen werden auch langsam faul, dann muss ich klare Ansagen machen und das kann natürlich auch zu einer Trennung, zu einer Kündigung führen oder einer einvernehmlichen Beendigung der Zusammenarbeit. Das ist dann auch völlig okay. Wird auch so verteufelt, aber wenn es nicht passt, dann darf man auch getrennte Wege gehen, auch im Arbeitsleben. Das ist aber für viele, die in so eine Führungsrolle reinkommen und vielleicht nicht vorbereitet worden sind, und man kann das durchaus vorbereiten, aber das passiert zu selten, ist das Schlimmste, jemanden zu kündigen, das erste Mal. Das ist für viele der absolute Hammer. Aber kannst du dir nicht auch vorstellen, dass jemand, der sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt in einer Unternehmensstruktur, weil er ganz anders tickt, dass der sogar erleichtert sein kann, wenn er mal gekündigt wird?
Total.
Auch diese Fälle gibt es. Das ist nicht immer schwarz-weiß. Aber das ist auch Führung. Führung ist ja nicht immer nur, hey, wir zusammen und super und Ideen. Nee, Führung ist auch gerade die schwierigen Situationen, wenn jemand nicht liefert, warum auch immer. Und dann geht's sofort los. Deine Zahlen stimmen nicht. Was ist denn los? Reiß dich mal zusammen, gib mal Gas, ja, und so weiter. Da musst du Lösungen finden. Und das ist das Schwierige für viele Menschen, wenn es in diese Konfrontation auch reingeht. Und manchmal ist Führung auch Konfrontation. Weil das ist mir ganz wichtig, Andreas. Respekt heißt ja auch nicht Wellness. Respekt heißt ja den anderen sehen. Das heißt mit seiner anderen Auffassung, seiner anderen Meinung und Haltung und mich natürlich erst recht oder trotzdem mit diesem auseinanderzusetzen. Also Respekt ist überhaupt nicht Wattebausch oder so. Gar nicht. Das ist das, was wir ja auch schon oft in unseren politischen Folgen diskutiert haben. Mich mit den Andersdenkenden und Argumentierenden auseinanderzusetzen, ist genauso Respekt. Und das ist letztlich alles auch ein Führungsthema.
Ne? Apropos politische Folgen und apropos Führung. Wir kommen mal ganz schnell zu unserer ersten Rubrik. Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. Ich hatte in der Einleitung schon gesagt, Klaus, der Titel ist so ein bisschen entlehnt vom ehemaligen Kanzler Olaf Scholz. Und wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Führung und Olaf Scholz. Nun haben wir keineswegs vor, nachträglich in Kniekehlen zu treten oder Ähnliches, nachdem die Kanzlerschaft vorbei ist. Aber ich habe mir überlegt, ich habe mal so ein Potpourri genommen von Aussagen vom ehemaligen Kanzler Olaf Scholz und hören wir uns das mal an schnell.
Wenn alle sagen, sie möchten, dass ich die Führung der Hamburger SPD übernehme, dann bekommen alle das, was sie bestellt.
Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt, ich möchte, dass es in diese Richtung geht und das ist Führung. Aber ich sage mal, manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Ich bin nicht ratlos und ich glaube auch, wenn ich die Frage direkt beantworten darf, ich glaube schon, dass ich das Land aus dieser Krise führen kann. Ich will übrigens auch sagen, nur ich.
Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun.
Ich glaube, dass ich sehr viel Orientierung gebe, sonst wären ja die Entscheidungen nicht zustande gekommen. Ich glaube aber, dass es ein falsches Bild wäre, den Eindruck zu erwecken, dass man dadurch, dass man eine Pressekonferenz gibt, alle demokratischen Prozesse außer Kraft setzt, die in unserem Land Gott sei Dank gelten. Deshalb muss man es schon hinkriegen, dass alle mitmachen.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende.
So, der Olaf Scholz mit mehreren Aussagen aus verschiedenen Abschnitten seines politischen Lebens. Also wer Führung bestellt, kriegt's geliefert. Das ist ziemlich ein geflügeltes Wort. Meines Erachtens stammt das aus dem Jahr 2011, als er in Hamburg mit absoluter Mehrheit gewonnen hat. Und witzigerweise, was Führung und Olaf Scholz und Rhetorik angeht, er galt in Hamburg. Da gab es ein geflügeltes Wort, OWD. Olaf will das. Und der war gefürchtet, also sowohl in der Alleinregierung wie dann auch in der Koalition mit den Grünen in Hamburg. Und dann, manche Biografen nennen das die Merkelisierung von Olaf Scholz. Mit anderen Worten, der Ex-Kanzlerin wurde ja vorgeworfen, politische Entscheidungen so lange aufzuschieben, bis sie sich irgendwie von selber organisiert hatten. Und Ähnliches wurde dann Olaf Scholz insbesondere in der sogenannten Ampelregierung, die ja keine Legislatur gehalten hat, unterstellt, er sei nicht öffentlich genug gewesen und so und habe eben Führungsschwäche gezeigt ohne Ende. Also interessanterweise auch so eine scheinbare Metamorphose von einem großen Entscheider in Hamburg zu einem Aussitzer in Berlin. Wie nimmst du diese paar Zitate wahr, was Führung und den ehemaligen Kanzler angeht?
Ja, danke für die Beispiele und ich will da überhaupt nicht nachkarten, ganz ehrlich. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht wirklich ein Olaf Scholz-Fan bin. Aber eins muss man ja sagen, erfolgreich auf seinem Weg ist er gewesen. Er ist bis zum Bundeskanzleramt gekommen. Ja, das machst du auch nicht, weil du nichts kannst. Für mich ist das nicht konsistent, was ich da höre, weil das passt in meiner Wahrnehmung nicht zu seiner Wirkung. Da sind wir bei der Kommunikation, die er sonst so hat. Natürlich wirkt er immer sehr kontrolliert. Er wirkt auch nicht gerade emotionsmäßig unterwegs, eher ein bisschen so robotermäßig.
Ist so eigenartig, wenn so jemand das Wort Bazooka in den Mund nimmt, ne? Der so ja, kühl hanseatisch ist irgendwie, ne?
Gar nicht, aber genauso wenig hat das gepasst mit dem Doppelwumms. Ja, da habe ich gesagt, was ist das, die Hasengruppe im Kindergarten oder was? Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und da wird es schwierig, weil das Thema Führung ist ja nun mal gekoppelt an Menschen. Und mein Satz ist immer, Menschen folgen Menschen. Ob du auf einer Bühne stehst oder ob du in der Führungsposition bist. Und wenn das, was du sagst, irgendwie nicht ganz zu dem passt, wie du bist, wie du dich gibst, dann haben die Menschen ein feines Gespür dafür, dass da was nicht ganz stimmig ist. Und dann führst du nicht. Beziehungsweise, anders gesagt, du nimmst sie nicht mit. Er denkt, er führt, aber der nimmt die Leute nicht mit. Als Bundeskanzler mit diesen komplexen Themen, mit Ukraine und was weiß ich alles, ja, und dann eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die dir deine Finanzen durcheinander haut. Das ist ja auch kein Kinderfasching, um Gottes Willen. Und wir müssen auch da differenzieren. Das, was er nach außen dann kundgegeben hat im Bundestag oder in irgendwelchen Sendungen und wie er nach innen geführt hat. Nach innen kann ich nicht beurteilen tatsächlich. Aber nach außen hat er das natürlich suboptimal gemacht. Und das darf man ihm auch vorwerfen, weil ganz viele Menschen, und das war bei Merkel übrigens auch schon so, haben gesagt, es wäre mal schön, wenn mal gesagt wird, was jetzt der Plan ist.
Was Sache ist.
Dass ihr es erklärt. Das heißt nicht, ihr müsst es genau wissen. Und ich hätte es toll gefunden, wenn mal einer gesagt hätte, ich bin mir echt nicht sicher, ich will es machen. Ich versuch's, Leute, ja, oder Scholz hätte irgendwann mal gesagt, Leute, da habe ich echt einen Fehler gemacht. Ich glaube, auf den Satz warten wir noch. Ich warte jetzt nicht mehr. Das ist auch Führung, dass du echt bist und dass du mal sagst, hey, das ist so schwierig, ich weiß es nicht. Oder ich habe mal einen Fehler gemacht. Menschen folgen Menschen. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Und Scholz hätte das sehr gut gestanden, wenn du dich heutzutage als Führungskraft auch verletzlich zeigst, bist du brutal im Spiel. Weil dann bist du Mensch. Und keiner erwartet heutzutage, dass jeder weiß, wie es funktioniert. Wie soll das denn noch jemand wissen? Ich glaube, unser Gehirn ist völlig überfordert.
Klaus, ich würde sogar noch viel, viel weitergehen. Das ist keine Modeerscheinung. Das war in Wirklichkeit schon immer so, dass Menschen, die diese Verletzlichkeit bitte nicht zur Schau tragen, aber sie einräumen. Und meine Güte, Olaf Scholz war Kanzler in einer Zeit einer Pandemie, Inflation, einem Krieg vor der Haustür, in einer völlig neuen politischen Konstellation, zum ersten Mal ein Dreierbündnis. Das hat es eben vorher noch nicht gegeben. Und du hast vollkommen recht, wäre er dann hingegangen und gesagt, Leute, wir haben eine Menge hier auf dem Teller, ja, und das müssen wir erstmal verspeisen. Das sind unsere Ansätze, das wollen wir gerne machen. Und wenn er dabei seinen Leisten geblieben wäre als Norddeutscher mit einem Temperament, das nicht überbordend ist, eigentlich wäre das schon, und da kommen wir direkt zu unserer zweiten Rubrik. Sprich mit mir. Der Tipp. Und wir wollen jetzt einen Mini-Tipp für im Nachhinein für Olaf Scholz. Wie hätte das besser laufen können? Und da waren wir schon mittendrin. Nämlich, wäre er mehr bei sich selbst geblieben? Und wäre er offener für Verletzlichkeit oder ich habe mich geirrt oder das waren nicht 100%, das waren leider nur 60%, hat mit folgenden Sachen zu tun, ohne sich dann ständig verteidigen zu müssen und so weiter, anstatt immer so eine Pseudo-Aggressivität dann vor sich herzutragen, ne?
Um nicht zu sagen, manchmal auch so eine, also wirkt es auf mich manchmal so ein bisschen beleidigt.
Ja, ja.
Und jetzt schau, Helmut Schmidt als Hanseat, Entschuldigung, der konnte das doch auf seine Art auch. Und der hatte sehr wohl auch so einen Humor, ja, so einen trockenen.
Ja.
Aber dem habe ich, ganz ehrlich, dem habe ich alles abgekauft. Und ich habe seine ganzen Auftritte noch in Talkshows, ich habe das so genossen, weil der Mann dauernd so unfassbar kluge, reflektierte Dinge gesagt hat und schon ganz viel vorausgesehen hat. Also das ist zu einfach zu sagen, ja, der Olaf Scholz als Hanseat, deine Persönlichkeit ist erstmal das, was dich ausmacht. Und die ist doch nicht verhandelbar. Aber im Rahmen dieser Persönlichkeit wirkst du. Also nutze diese Stärken, bleib bei dir, sei echt und fang nicht an, so eine komische Sprache zu entwickeln oder was weiß ich. Nein, das ist ein Fehler. Und da sind wir wieder nochmal bei der Führung. Die Menschen merken das und dann musst du dich nicht wundern, dass sie dir nicht folgen. Und dann nimmt das Ganze Fahrt auf, aber leider in die falsche Richtung.
Ja, und das ist auch der Tipp dann für die Allgemeinheit und eben nicht nur für Olaf Scholz. Und ich würde da ganz gerne noch beifügen, so ein bisschen, ja, vielleicht sogar gegen die eigene Branche. Coaching, auch rhetorisches oder Kommunikationscoaching, bedeutet nicht Umerziehung.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das wäre das Falscheste, was man sich vorstellen kann. Ich sage grundsätzlich immer den Satz, Persönlichkeit schlägt jede Methode. Werkzeuge kennen, ja, bitte, das gehört dazu. Das gehört bei Rhetorik dazu, das gehört bei der Führung auch dazu. Wenn ich es gerade da einfüge, ein Mitarbeitergespräch, du solltest das mal durchgespielt haben. Was brauchst du dafür? Wie gehst du rein? Was willst du erreichen? Wie gehst du raus mit einem Plan, mit einem Handlungsplan und nicht da einen Kaffeeklatsch veranstalten? All diese Dinge, das hat viel erstmal mit dir zu tun, wie bei der Rhetorik. Fang bei dir an, wie führst du dich? Was ist das Ziel? Und wie gehst du jetzt damit nach außen und erreichst Menschen? Also bitte, ja. Und genauso ist das hier bei der Führung so umzusetzen. Aber bleib bitte bei dir. Und diese ganzen Showveranstaltungen in Sachen Führung auch und wie toll ein Unternehmen ist, kannst du am Schluss in die Tonne kloppen. Nicht in der Stellenanzeige entscheidet sich, wie das Unternehmen ist und wie die Führungskraft ist, sondern dann, wenn die Menschen über die Führungskraft und das Unternehmen reden, wenn keiner von diesen Menschen im Raum ist. Und dann weißt du, was ist. Und da entscheidet sich das. Und es gibt viele, viele Fassaden und dahinter brennt es. Ich bleibe dabei. Es sind Menschen und deshalb ist es komplex. Und jedes Unternehmen, so toll es ist, hat Themen. Und du hast oft schwierige Mitarbeiter. Entschuldigung, dass ich sage, manchmal gibt es auch Arschlöcher. Ja? Und damit hast du umzugehen. dafür bist du da. Und dann musst du Verantwortung übernehmen. Das ist echt eine Herausforderung, aber was für eine tolle.
Führung und Sprechen in Sprich mit mir. Vielen Dank, Klaus.
Ich danke dir.
Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was wir eventuell beim nächsten Mal vorhaben. Also es stellt sich ja mehr und mehr heraus, lieber Cousin, dass wir das Füllhorn mit Kommunikationsthemen und Sprechthemen einfach nicht leer kriegen. Also wir können Podcasts die nächsten 50 Jahre machen und darüber hinaus.
Und dann haben wir erst Halbzeit, das ist cool. Nein, da hast du völlig recht und ich finde es so toll, dass von Folge zu Folge wir merken, welche Themen sich zusätzlich erschließen. Wir sind ja wirklich ganz genau bei Rhetorik und Bühne gestartet, zu Recht, weil wir das beide leben, weil wir da ganz viel erlebt haben und die Menschen einfach teilhaben lassen wollen, nicht weil wir die Schlausten sind, sondern weil wir unsere Erfahrungen teilen und einfach Tipps haben, weil es erprobt ist, genauso wie auch die Niederlagen erprobt sind in dem Bereich. Ne? Und dann kam ja die Politik dazu und dann jetzt Führung, du siehst, das hat so viel mit Kommunikation zu tun, aber immer wieder mit der Haltung, immer wieder mit der Haltung, da werden wir nicht müde. Und das nächste Mal haben wir uns doch vorgenommen, dass wir sagen, ja, was ist eigentlich mit Improvisation?
Ganz wichtiges Thema.
Was passiert, wenn der Plan nicht mehr da ist, wenn der Plan nicht funktioniert, der sonst ja sehr wichtig ist, also auch die Vorbereitung, aber was ist, wenn du blank stehst? Da gehen wir mal ran.
Super, super gespannt, wie das laufen wird. Und vielleicht improvisieren wir in der Show dann auch ein bisschen. Und das wird auf jeden Fall unterhaltsam, nebenbei auch. Weitere Informationen zu Sprich mit mir gibt es auf ohnesorgekommunizieren.de. Viele Infos über Klaus, über den Podcast und uns findet man natürlich bei Spotify, bei YouTube, bei allen großen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet, zum Beispiel auf Spotify. Hat es euch gefallen, die Show? Oder fandet ihr es total doof? Auch das können wir aushalten. Und habt ihr Anregungen zu anderen Themen, ne?
Ich möchte das verstärken. Bitte schreibt in die Kommentarleiste bei Spotify rein. In der letzten Folge war das schon wunderbar. Da kamen die Kommentare und davon leben wir auch. Gerne auch von den Anregungen, gerne auch von den Bestätigungen. Also bitte lasst uns da interagieren. Das macht es aus.
Bis dann, Klaus.
Bis dann. Ciao.